Willkommen zu dieser Lektion, Lektion 24. Ich bin sicher, dass dies eine Lektion sein wird, die vielen Leuten helfen wird und viele Leute herausfordern wird. Sehr oft spreche ich ja in der Pionierschule über diese religiöse Brille, dass wir diese religiöse Brille absetzen müssen. Dieses Mal geht es nicht nur um die religiöse Brille, sondern um viel mehr, dass die Leute einfach die Wahrheit nicht sehen wollen, dass sie Angst haben, um die Wahrheit zu sehen über das, was ich reden werde. Sie haben Angst, einigen dieser Dinge zu hören, die ich sagen werde. Denn warum? Was würde dann passieren? Denn die Wahrheit ist, dass die frühe Gemeinde keine Bibel hatte. Sie hatten nicht eine Bibel in der Hand, aber die ersten Jünger, sie sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und Jesus ist heute nicht auf der Erde, aber er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und der Grund, warum die Leute Angst haben, wenn ich über die erste Gemeinde spreche, dass sie keine Bibel hatten, viele Jahre lang hatten sie keine Bibel, dass sie Angst haben, ist, denn sie wissen nicht, was der Heilige Geist in der Lage ist zu tun. Er kann uns lehren, führen, helfen. Der Heilige Geist kann dasselbe machen, wie Jesus getan hat, als er auf der Erde war. Aber jetzt bin ich glücklich, dass wir die Bibel haben. Und ich glaube, diese Lektion wird euch helfen, zu verstehen, was im Wort Gottes steht. Und in dieser Lektion werde ich darüber sprechen, wie Kapitel und Verse die Bibel kaputt gemacht haben. Denn jetzt lesen wir das Wort außerhalb des Zusammenhangs. Wir werden also Kindertaufe, Errettung, Taufe, Zungenrede anschauen und Beispiele davon anschauen. Und auch schauen, wie Kapitel und Verse eine falsche Theologie gemacht haben, wenn wir die aus dem Zusammenhang reißen. Und ich weiß, ihr werdet es lieben und es wird euch freisetzen.
Willkommen zu dieser Lektion. Dieses ist Lektion 24 auf der Pionierschule. Und heute werde ich weiter darüber sprechen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, und es wird wirklich gut werden. Letztes Mal sprach ich über die Bibel, wie wir die Bibel verstehen sollen. Und wir haben uns die Gesetzeslehrer und die Pharisäer angeschaut und die verglichen mit der ersten Gemeinde, mit den Jüngern, wie sie gelebt haben. Und dann haben wir ein bisschen über das Wort gesprochen und ein bisschen, was mit Kapiteln und Versen damals geschehen ist, dass die Bibel, wie ich gesagt habe, auf eine Art zerstört worden ist, weil Kapitel und Verse hineingefügt wurden. Und am Anfang war die Bibel ein Buch ohne Kapitel und Verse. Es war Brief für Brief. Und viele Leute haben sich gemeldet aufgrund meiner letzten Lektion. Und sie haben auch viele Fragen über dieses Thema. Und da möchte ich auch drauf eingehen und dann möchte ich weitermachen. Eine der Fragen war, welche Bibelübersetzung benutze ich? Denn hier war einer, der die neue King James Bibel benutzt hat und er hat gefragt, was ich benutze. Und ich benutze meine dänische Bibel. Denn ich bin aus Dänemark. Und ich bin aufgewachsen mit dieser Bibel und ich möchte sagen, und das wirst du bald sehen, es geht wirklich nicht darum, welche Bibelübersetzung du benutzt, sondern dein Verständnis des ganzen Bildes des Wortes Gottes. Es geht darum, wie der Heilige Geist dich lehrt. Denn was ich gesehen habe, Leute waren so festgefahren in dieser Überzeugung, man muss die richtige Bibelübersetzung haben. Aber für mich, die größte Offenbarung kam für mich, als ich meine religiöse Brille abgesetzt habe. Und dann habe ich die Bibel plötzlich ganz anders lesen können. Und es lag nicht daran, dass ich die richtige Übersetzung hatte, sondern dass ich die Bibel auf die richtige Art und Weise auseinanderhalten konnte. Und das ist wichtiger, als welche Übersetzung ich benutze. Aber wenn wir das gesagt haben, ist es trotzdem gut, sich verschiedene Übersetzungen anzuschauen und sie durchzulesen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Eine andere Frage war,
dass
ich sage, dass Kapitel und Verse so fast vom Teufel wären. Das kann ich mir nicht erinnern, dass ich es gesagt habe. Denn ich benutze sie ja selber auch. Jesus selber hat die Bibelverse zitiert. Petrus hat das gemacht. Paulus hat das gemacht. Die haben das alle gemacht, sie haben alle Bibelstellen zitiert. Und das war in ihrem Fall das Alte Testament. Also alle haben Bibelstellen zitiert und daran ist auch nichts falsch. Aber was anders ist, sie haben nicht die Bibel kennengelernt, dadurch, dass Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen worden sind, sondern wenn sie es zitiert haben, die Bibelstelle, haben sie es auch im richtigen Zusammenhang gesehen. Aber wir sind so an ein Christentum gewöhnt, wo wir nicht mit dem ganzen Bild anfangen, sondern mit einzelnen Bibelversen, die aus dem Zusammenhang genommen werden. Und das ist das Problem. Und das wird in dieser Lektion sehr klar werden. Denn was ich in dieser Lektion machen werde, wir werden verschiedene Dinge anschauen von verschiedenen Versen, die ihr schon oft gehört habt. Denn diese Verse kommen in der Gemeinde heute immer wieder vor. Aber wir werden jetzt anschauen, wie die Bibelstellen, wo wir dachten, dass sie richtig sind, eigentlich falsch sind, weil sie aus dem Zusammenhang genommen wurden. Also es ist nichts falsch daran, Bibelstellen zu zitieren, aber man muss sie im richtigen Zusammenhang lassen. Wir müssen auch nicht hier Apostelgeschichte so und so rausnehmen. Also die ersten Jünger haben das nicht gemacht, aber sie haben es zitiert, so wie es wirklich war. Also einer hat hier geschrieben, viele Kirchen gehen heute weit weg von der Gemeinde und sagen, dass der Heilige Geist sie antreibt dazu. Sie sagen das nicht, aber sie sagen, das sei der Heilige Geist, der sie da anleite. Und im Namen der Freiheit in Christus. Aber die Bibel warnt uns davor, da aufzupassen, dass wir uns nicht verführen lassen sollen. Denn wir werden letzten Endes das Ganze an der Frucht erkennen. Darüber möchte ich etwas sagen. Wenn ich jetzt hier lehre, wird das viele Leute provozieren. Und das passiert. Es provoziert auch die Leute, wenn ich sage, dass die ersten Jünger keine Bibel hatten, so wie wir sie heute haben. Sie hatten nicht so eine Bibel in der Hand und sind damit so rumgelaufen. Sie hatten nicht irgendwelche Strong Concordance. Sie hatten nicht die Ausbildung, wie wir sie heute haben. Die ersten Jünger hatten nicht, was wir heute haben. Viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und es ist eine Herausforderung für viele Menschen heute, weil wir wissen nicht, wie stark der Heilige Geist ist und was er tut. Viele Leute denken, sie haben den Heiligen Geist und sie haben ihn wirklich nicht. Das werde ich noch bald jetzt dann beleuchten. Also ich komme mit einem Beispiel jetzt aus meinem eigenen Leben. Als ich von Neuem geboren wurde und Gott wirklich erfahren habe vor 20 Jahren und die neue Geburt, da fing der Heilige Geist an, mich zu unterrichten. Und ich habe immer die Bibel geliebt. Und ich kam so in einen christlichen Hintergrund, wo nicht so besonders viel gesunde Lehre war. Und ich habe mich nach tieferer Lehre gesehnt. Also dann fand ich Leute, die nicht so charismatisch waren und so auf den Heiligen Geist auch nicht so fixiert waren, aber sie hatten sehr tiefe Lehre. Und dann habe ich über die Zeit angefangen, solche Leute zu hören. Und dann hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt kriege ich endlich gesunde Leere und ein bisschen Fleisch am Knochen. Und dann habe ich mich mit diesen Leuten angefangen zu verbinden und bin dort an eine Konferenz gegangen, wo ich mit diesen Leuten dann zusammen war, die ganze Zeit über gesunde Leere gesprochen haben. Wir müssen alles testen, es muss gute Leere sein, es ist das Wort. Und sie waren wirklich so auf dem Thema die richtige Leere. Aber es war anders als in der Gemeinde, wo ich herkam, die eher charismatisch war. Aber als ich sie traf, war ich geschockt. Denn jetzt dachte ich, ich komme jetzt zu Leuten, die wirklich viel gesunde Lehre hatten. Und dann dachte ich, dann wären sie radikal und lebten ein radikales Leben mit Gott. Aber als ich kam, sah ich nur Worte. Ich sah keinen Heiligen Geist, der am Arbeiten war. Da gab es keine Befreiung, keine Prophetie. Ich konnte nicht sehen, dass der Heilige Geist am Arbeiten war. Er war wie so vor die Tür gestellt und jetzt ging es nur noch einfach um Lehre und Worte. Das war eins, was ich sah. Das andere, was ich sah, es gab keine Einheit. Diese Leute, die waren so sehr auf die richtige Lehre fixiert, dass sie nicht miteinander übereinstimmen konnten. Und am Anfang dachte ich so, hey, das war einfach hinsetzen und Bibel studieren. Und dann kommst du zu einer Einheit, denn das ist, was die Bibel sagt. Aber ich sah, dass es nicht der Fall war. Und da war ich wirklich enttäuscht. Aber Gott ging mit mir da auf eine Reise und fing mir an, Dinge zu zeigen, die ich hier in der Pionierschule euch gezeigt habe. Und wenn ich was wirklich gelernt habe, dann ist es, dass der Heilige Geist real ist. Und mir geht es jetzt nicht um die Fälschungen, wo es absolut schräge Manifestationen gibt, sondern es geht um den Heiligen Geist, ihn selbst. Er kann uns lehren, die Wahrheit lehren. Er kann das tun, was keine Bibelschule tun kann, was keine Bildung tun kann. Der Heilige Geist kann das tun. Und als Jesus über den Heiligen Geist sprach in Johannes 15, dann spricht er über die Arbeit des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt dort in Vers 7, wahrlich, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wenn wir jetzt hier einfach mal eben stoppen, dann sagt Jesus seinen Jüngern, wo er sie eins zu eins gelehrt hat, und er hat 3 Jahre lang hat er sie gelehrt, vorher, und dann hat er sie zusammengerufen und hat gesagt, ich sage euch die Wahrheit, Jesus hat nie gelogen. Aber warum sollte er ich sag euch die Wahrheit? Denn was er sagte, war für sie so schwierig zu verstehen. Und was war die Wahrheit? Und es war die beste Wahrheit für sie, dass er von ihnen weggeht. Und dasselbe heute. Ich sag euch die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ihr nicht unbedingt diese Bibelschule habt und auf irgendein theologisches Seminar geht, denn du brauchst was anderes, du brauchst den Heiligen Geist. Jesus sagt hier, wahrlich, ich sag euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Aber wenn ich nicht weggehen würde, würde der Helfer nicht zu euch kommen. Aber wenn ich gegangen bin, dann werde ich ihn euch senden und wenn er kommt, dann wird er die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführen. So ist es der Heilige Geist, der uns, die Welt, überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und dann sagt er später, ich habe noch viele Dinge, die ich euch sagen möchte, aber ihr könnt sie jetzt nicht ertragen. Wie auch immer, wenn er, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Also was Jesus hier gesagt hat, war, dass der Helfer, der Heilige Geist, den er senden wird, einer sein wird wie er. Es wird nicht einer sein, der weniger ist als er. sondern es ist, er sagt sogar, dass es besser ist, wenn der Heilige Geist kommt. Denn als Jesus auf der Erde war, dann, wenn er heute hier wäre, dann müssten wir alle irgendwie nach Israel fahren, um mit ihm zu reden. Aber er kann nur an einem Ort gleichzeitig sein. Aber dadurch, dass er gegangen ist, hat er den Geist gesendet. Und der ist jetzt überall. Und der kann uns überall auf der Welt jetzt leiten. Und das sind einige Worte hier über den Heiligen Geist, was er tut. Er ist der Helfer. Er wird die Welt von Sünde überführen, von Gerechtigkeit und Gericht. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Und was immer er hört, wird er sprechen. Er wird mich verherrlichen, hat Jesus gesagt. Einige der Dinge, die ich hier über die frühe Gemeinde sage, dass sie nicht eine Bibel hatten, wie wir sie haben, dass sie nicht auf Bibelschulen gegangen sind, wie wir sie heute haben, und sie hatten nicht die Strong's Konkordanz oder irgendwelche Lexikas. Es ist für uns so radikal zu hören. Und für viele geht es nicht nur darum, die religiöse Brille abzusetzen, sondern wirklich diese Augenklappe abzusetzen, wo man gar nichts sieht. Ah, ich will überhaupt nichts hören, so sind viele Leute. Ich will nicht hören, was du sagst, Torben. Und der einzige Grund, warum sie das nicht hören wollen, ist, weil sie noch nicht verstanden haben, was der Heilige Geist in der Lage ist zu tun. Sie haben noch nicht gesehen, dass der Heilige Geist das tun kann, was sonst keiner tun kann. Der Heilige Geist kann lehren, was kein Mensch lehren kann. Er kann uns führen, wie uns kein Mensch führen kann. Der Heilige Geist ist real und er ist am Leben. Also ich habe hier gerade ein Zeugnis von jemand aus dieser Pioneer Training Schule gemacht, und da kam eine Person zu uns vor 3 Tagen, und die ersten 2 Tagen sprachen wir über Buße, Taufe und Heiligen Geist. Und dann, also eben vor 2 Tagen ungefähr war das, da fragte ich, ob jemand daran zweifelt, ob er in Zungen redet. Und dann war da eine Frau, die sagte, ja, das bin ich. Und dann habe ich für sie gebetet, und es war so genial, es war so schön. Der Heilige Geist kam einfach, sie hat eingeatmet, und dann fing sie einfach an, Shadadadabada, in Zungen zu sprechen. Es kam einfach aus ihr heraus. Und hinterher hat sie gesagt, ich habe schon lange, 20 Jahre, in Zungen gebetet, aber ich wusste, es war nicht Zungen. Jetzt weiß ich, es war nicht Zungen, aber ich hatte nicht den Heiligen Geist, aber jetzt habe ich den Heiligen Geist. Und sie hat mir da vorher gerade ihr Zeugnis erzählt, und als ich da draußen auf der Straße war und das Evangelium gepredigt hatte, hatte ich so eine Kühnheit, wie ich sie nie zuvor hatte. Also es ist möglich, dass du denkst, du hast den Heiligen Geist und hast ihn in Wirklichkeit nicht. Der echte Heilige Geist ist heilig und er führt dich in ein Leben in Heiligkeit. Er kann das tun, was wir nicht tun können. Also wenn ich hier nochmal sage, ich bin radikal, ich möchte einen hohen Standard von Heiligkeit und ein radikaler Jünger Jesu sein. Weißt du, wo ich das kommen sah? Nicht indem ich einfach lehre und lehre und lehre und jedes Detail angeschaut habe. Ich habe nie Leute gesehen, die aus Bibelschulen kamen und radikal waren, sondern ich sah Leute, die rauskamen, die hatten viel Wissen und hatten einen riesen Kopfwissen und waren vielleicht sogar stolz. Aber ich habe nicht viele Leute gesehen, ehrlich gesagt, die aus Bibelschulen kamen und die ein Leben der Kühnheit und der Heiligkeit hatten, wie die ersten Jünger. Warum? Weil es die Lehre von Menschen war und nicht vom Heiligen Geist. Es war die Menschen, die es taten, und nicht der Heilige Geist. Also ich liebe das Wort, und das Wort ist ein Geschenk von Gott, und ich bin erstaunt und glücklich über das Neue Testament. Und es ist super, dass wir das haben. Aber wir sollen uns nicht nur auf das Wort verlassen, wir brauchen auch den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns das Wort auslegt und uns durch das Wort führt und leitet. Im Neuen Testament, also in der ersten Gemeinde, hatten sie ja auch noch nicht all diese Schriften, die wir heute haben. Sie wurden ja erst da geschrieben, aber der Heilige Geist hat die Leute damals geleitet, und genauso will er uns auch heute leiten. Also ich denke, wir sollten auf zwei Beinen laufen, auf dem Geist und dem Wort. Dem Geist und dem Wort. Wir fangen an mit dem Geist und dann das Wort. Der Geist leitet uns und führt uns und dann testen wir das aufgrund des Wortes. Und wenn wir diese zwei Beine haben, den Wort und das Geist, dann wird es gut herauskommen. Also wir brauchen eine Reformation, die so viel tiefer geht, wo wir die Kirchenstruktur anschauen müssen, das Evangelium anschauen müssen, aber auch anschauen müssen, wie wir die Bibel verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist mehr denn je. Und ja, der Heilige Geist kann uns leiten und führen und Leute freisetzen. Und ich hoffe, ihr versteht das. Also, bevor ich jetzt hier weitermache, eine andere Frage, die Leute mir gestellt haben, welche Übersetzung ich jetzt gebrauche, soll ich jetzt diese oder diese Übersetzung nehmen? Und ich denke, was noch wichtiger ist, als welche Übersetzung du nimmst, steht hier im 2. Timotheus 2,15. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Was heißt das? Ich weiß, es gibt da auch verschiedene Übersetzungen von dieser Stelle. Was heißt es, das Wort der Wahrheit recht zu schneiden oder zu teilen? Wir müssen verstehen, von wem es kommt, an wen es geschrieben wurde. Wir müssen den Text im Zusammenhang sehen. Und das Problem mit den Kapiteln und Versen ist nicht, dass wir das Wort in Kapitel und Verse teilen sollen, sondern wir müssen anschauen, sind sie unter dem Gesetz, ist es der alte Bund, ist es der neue Bund, an wen ist es geschrieben, ist es nach dem Kreuz, ist es vor dem Kreuz, ist es vor der Ausgießung des Geistes, nachher geht es, ist es gerichtet an Gläubige oder Ungläubige, so sollten wir es richtig unterteilen. Und die Bibel ist heute so wie so ein Telefonbuch geworden für viele. Du öffnest es und suchst eine Bibelstelle, die du irgendwie gebrauchen kannst und dann, ich suche hier eine Bibelstelle, die ich jetzt gebrauchen kann, anstatt, dass wir das ganze Bild sehen. Deswegen sollten wir die Bibel wirklich so lesen, wie sie geschrieben ist, aber gelehrt vom Heiligen Geist. Also, ich mache jetzt weiter. Ich werde euch jetzt hier zwei Bibelstellen zitieren. In der Apostelgeschichte, waren Paulus und Silas im Gefängnis und dann fragte der Gefängniswärter, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und dann sagte Paulus, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Also hier sehen wir jetzt Paulus und Silas, wie sie zum Gefängniswärter sagen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und ich habe hier noch eine andere Bibelstelle aus dem Galaterbrief. In Christus Jesus seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben. Ich habe jetzt also hier diese beiden Bibelstellen und ich kann jetzt sagen, dass aus diesen beiden Bibelstellen kann man ableiten, dass die Taufe nicht wichtig ist, sondern nur der Glaube. Das könnte ich jetzt behaupten, dass die Taufe jetzt nicht wichtig ist, es ginge nur um den Glauben. Ich könnte sogar noch mehr solche Bibelstellen auflisten, auch aus dem Galaterbrief, wo es darum geht, nicht um das andere Evangelium und wir sind nur durch den Glauben gerettet und ihr törichten Galater, wer hat euch verzaubert und so weiter und so fort. Und diese Bibelstellen benutzen und damit beweisen, dass die Taufe nicht ein Teil der Erlösung ist, und mit Werken zu tun hat. Denn wir sind ja gerettet nur durch Glauben. Und die, die an Jesus glauben, werden gerettet werden, nicht die, die getauft werden. Viele Leute werden niemals denken, dass das, was ich jetzt getan habe, ist eigentlich, die Bibel zu missbrauchen auf eine schlimme Art und Weise. werden viele nicht denken. Aber ich habe sie jetzt eigentlich auf eine falsche Art und Weise getrennt, geschnitten. Ich habe Verse aus dem Zusammenhang genommen und so die Bibel missbraucht. Wenn ich jetzt behaupte, es geht nur um den Glauben und nicht um die Taufe. Warum? Weil diese Bibelstellen auch über die Taufe sprechen. Weil der nächste Vers, er sagte nicht einfach nur, glaube an den Herrn Jesus und du, dein Haus, wirst gerettet werden. Denn danach heißt es, danach erklärten sie ihm das Wort des Herrn und alle, die in ihrem Haus waren, und dann wurden sie alle sofort getauft, er und sein Haushalt. Also plötzlich sehen wir hier, glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus wirst gerettet werden. Jetzt kann ich also daraus die Lehre ableiten, dass du nur glauben musst, damit du gerettet wirst, und die Taufe weglassen. Aber wenn du es im Zusammenhang liest, und dann kannst du lesen, dass sie direkt danach erkannten, dass sie auch getauft werden mussten. Und das auch wurden. Und hier, dasselbe ist mit dieser Bibelstelle. Das ist so eine Halbwahrheit. Also eigentlich wie eine Lüge. Wenn ich hier im Galater diese Bibelstelle nehme, in Jesus Christus seid ihr alle Kinder Gottes durch Glauben, Komma. Also, über wen spricht er hier? Müssen wir den zweiten Teil angucken. Denn ihr alle, die ihr getauft wurdet auf Jesus Christus, habt euch selbst Christus angezogen. Steht im nächsten Vers. Also kannst du sehen, wie einfach es ist, wenn ich einfach diese zwei Verse nehme aus dem Zusammenhang und daraus kann ich dann ein anderes Evangelium predigen, wo man nicht getauft werden muss. Und das habe ich gemacht und niemand hat bisher gedacht, dass da irgendwas falsch damit ist. Aber wenn man die ganze Bibel anschaut, Buch für Buch für Buch, und den Zusammenhang kennt, dann wird man erkennen, dass diese Verse über die Taufe sprechen. Denn Taufe und Glaube gehören zusammen. Also jetzt hier den Galater zu zitieren und zu sagen, hey, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das hat nichts damit zu tun, dass wir uns taufen lassen sollen. Denn die Leute, zu denen er spricht, sind getauft. Sie wurden alle getauft, als sie zum Glauben kamen. Und ich hoffe, ihr versteht, dass dies eins von vielen Beispielen ist. Und ihr könnt das überprüfen. Im Internet schreibt ihr auf Google, muss man getauft sein, um gerettet zu werden. Und ihr werdet immer dann Artikel finden, wo alle möglichen solche Verse sind, womit alles Mögliche bewiesen wird. Aber es sind nur Halbwahrheiten. Eigentlich sind es Lügen. Weil wir nehmen es aus dem Kontext heraus und dann gibt es ein anderes Evangelium, ein anderes Beispiel. Kindertaufe. Also, wenn du nicht in einem katholischen oder evangelischen Land lebst, dann weißt du nicht so viel über die Kindertaufe, aber für uns hier ist es eine große Sache. Vor ein paar Tagen kriegte ich das hier aus der evangelischen Gemeinde. Ich bin da nicht Mitglied, aber ich kriege das so trotzdem alle so 2-3 Monate mal in meinem Briefkasten. Hier ist ein Baby, was getauft wird, und da steht ein neuer Anfang, und dann heißt es dort, der Herr nahm die kleinen Kinder und sagte, hindert sie nicht daran, in das Reich Gottes zu kommen. Also, Kindertaufe, lass uns das mal anschauen. Was machen die Leute, wenn sie Kinder taufen? Was sagen wir dazu? Was machen sie in der evangelischen Kirche? Sie zitieren drei Schriftstellen in Markus, wo es darum geht, wo Jesus getauft wird. Dann lesen sie Markus 10, wo Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht. Und dann der Missionsauftrag, wo Leute getauft werden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was machen sie? Sie zitieren die Bibel. Aber du kannst das nicht so machen, wie sie das machen, die Bibel so zu zitieren wie hier. Denn diese Stelle hier, da geht es um Taufe. Dann Matthäus 28 geht auch um Taufe, okay. Aber Markus, da geht es überhaupt nicht um Taufe in dieser Bibelstelle. Nee, da geht es nur um Kinder. Dass Jesus sie gesegnet hat. Er hat die Hände auf sie gelegt und sie gesegnet. Aber er hat sie nicht getauft. Aber das machen wir oft. Wir nehmen einen Bibelvers aus dem Zusammenhang und ein Wort, was was anderes sagt, und wir basteln das zusammen und plötzlich haben wir dann Kindertaufe. Also, wir haben hier dieses Wort über die Taufe, dann über den Missionsauftrag, dass man Leute taufen soll. Ah, jetzt brauchen wir noch so eine Bibelstelle, wo es um Kinder geht. Also wir nehmen so hier die Stelle aus dem Markus-Evangelium, wo die Kinder zu Jesus kommen. Aber du kannst das nicht so machen. Du kannst nicht einfach so Theologie aufbauen aus verschiedenen Bibelstellen. Es gibt im Neuen Testament nirgendwo eine Stelle, wo Babys getauft worden sind. Dann ist das hier noch eine Bibelstelle aus dem Apostelgeschichte 16, Vers 31 bis 34. Dann sagte er: Glaubt an den Herrn Jesus und du und dein Haus wird gerettet werden. Und dann heißt es später, und sein Haus wurde getauft. Also was wir hier in der Apostelgeschichte lesen, sein ganzes Haus wurde getauft. Aha. Also wir glauben, da könnten ja Kinder oder Babys gewesen sein in diesem Haus. Wenn wir uns heute die Welt anschauen, in wie vielen Häusern gibt es Babys? Ja, da gibt es viele Babys in vielen Häusern. Es gibt aber auch viele Häuser, Haushalte, wo keine Babys sind. Also in meinem Haus gibt es keine Babys. Mein jüngstes Kind ist jetzt 11 und sie ist getauft. Aber in anderen Haushalten sind Babys. Aber wir können nicht Theologie aufbauen aufgrund von dem, was wir denken. Wir müssen wirklich ein Fundament haben. Also wenn wir hier nur den Text lesen, dann wissen wir, dass da keine Babys sind. Warum? Wir lesen ja hier, dass alle in seinem Haus getauft wurden. Also jemand glaubt, dass dort auch Babys waren. Aber wenn wir dann weiter lesen im Text, wieder in der Apostelgeschichte, dann erklärten sie das Wort des Herrn ihm und seinem ganzen Haushalt. Und dann später freute sich sein ganzer Haushalt daran, dass sie zum Glauben an Gott gekommen waren. Also wenn hier in diesem Haushalt ein Baby ist, dann ist also hier auch ein Baby und hier auch ein Baby in dem ganzen Haushalt. Aber wie oft haben wir schon gesehen, dass jemand einem Baby das Evangelium erklärt hat und das Baby danach sich freuen konnte, nachdem es zum Glauben gekommen war? Also wenn, dann muss ja überall ein Baby sein. Und haben sich also dann auch alle gefreut, nachdem sie das Evangelium gehört haben. Und ich habe noch nie gesehen, dass ein Prediger in der evangelischen Kirche einem Baby das Evangelium gepredigt hat, woraufhin das Baby dann sich gefreut hat, dass es jetzt glauben kann. Da ist hier keine Zungenrede, keine Verwandlung, denn Babys können nicht getauft werden. Ein anderer Bereich ist der Missionsauftrag. Denn Jesus sagte, macht Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Einfach nur, weil wir einen Vers oft gehört haben, heißt es noch nicht, dass dieser Vers mehr wahr ist als andere Verse. Und das ist unser Problem, dass es ein paar Verse gibt, die wir so oft gehört haben, deswegen zitieren wir sie gerne. Und irgendwie werden wir dann blind von diesen Versen. Und wir denken, dass dieser Vers eine Wahrheit ist. Aber ein Vers kann nie alleine stehen. Wir müssen immer den Zusammenhang anschauen und das wirklich durchschauen. Und was sehen wir in diesem Zusammenhang? Wir sehen, dass keiner in der ganzen Bibel, in der ersten Gemeinde, niemand getauft wurde in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alle wurden auf den Namen Jesu getauft. Denn hier haben wir einen Vers und hier haben wir noch viele andere Verse. Apostelgeschichte 2, 38, im Namen Jesu wurden die Leute getauft. Apostelgeschichte 8, 12, wo Philippus jemand tauft, auf den Namen Jesu Christi. Apostelgeschichte 8, 16, getauft in den Namen Jesu Christi. Apostelgeschichte 10, in den Namen Jesu getauft. Apostelgeschichte 19, auf den Namen Jesu getauft. Also es ging immer um den Namen Jesu. Apostelgeschichte 2, 8, 10, 19, Paulus in Ephesus und dann Apostelgeschichte 22. Und alle wurden getauft auf den Namen Jesu. Da war nichts davon die Rede auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist im Brief bestätigt, in den Römerbrief, wo ihr getauft wurdet auf Jesu Christi, im Galater auf Jesu Christi. Also was wir hier sehen können, alle, die getauft wurden, wurden in Jesus Christus auf seinen Namen getauft. Ich glaube nicht, dass jetzt alle, die nicht so getauft worden sind, dass es jetzt wichtig ist, dass man sich nochmal taufen lässt, weil es nicht die richtige Formel sozusagen war. Aber wir treiben auch nicht Dämonen aus im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was ist der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Es ist nicht in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes, sondern da ist nur ein Name. Und das ist Jesus Christus, der Name über allen Namen. Es geht alles nur um Jesus. Wir tun Buße gegenüber dem Vater, lassen uns taufen auf den Namen Jesu und wir empfangen den Heiligen Geist. Und das seht ihr in der Pionierschule, in der Lektion über die Taufe. Aber ich möchte das euch hier jetzt wirklich als typisches Beispiel sagen, wo Kapitel und Verse oft ein Problem verursachen, wenn wir Dinge aus dem Zusammenhang reißen. Und dann nehmen wir verschiedene Verse, die wir lieben und die wir immer wieder gehört und gehört haben. Und dann denken wir, nur weil wir sie oft gehört haben und glauben, sie zu verstehen, denken wir, das ist die Wahrheit. Aber es ist nicht immer die Wahrheit. Und die Wahrheit ist in diesem Fall, dass die meisten Kirchendenominationen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen, obwohl es sogar falsch ist. Und nur weil die meisten das so tun, heißt es nicht, dass es richtig ist. Wir müssen unsere Brillen absetzen und zurück zum Wort kommen. Und das ist eins der Probleme, wo uns Bibellehrer lehren. Also es klingt jetzt so, dass ich gegen alle Leute wäre, die auf eine Bibelschule gehen. Das will ich nicht sagen. Aber das Problem ist so ein bisschen, sag mir, wo du auf eine Bibelschule gegangen bist und ich sag dir, was du glaubst. Denn alle, die auf dieselbe Bibelschule gehen, kommen mit der gleichen Brille raus. Denn ihr seid von den gleichen Leuten dort gelehrt worden. Aber wichtig ist, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Und ja, die Bibel ist kein gefährliches Buch. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann kann dich der Heilige Geist lehren. Die Bibel ist nicht gefährlich. Aber lass uns das nächste anschauen, die Errettung und die Taufe. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 37, als sie hörten Petrus predigen und als sie das gehört hatten, ging es ihnen durchs Herz und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln, Brüder, was sollen wir tun? Die Frage ist, viele Leute fragen heute, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Was sollen wir tun? Den meisten Leuten sagen wir Römer 10, Vers 9. Bete das Übergabegebet. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und es in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Das ist, was die meisten Leute dann den Leuten sagen, wenn sie gefragt werden, wie sie gerettet werden können. Du siehst niemand in der Bibel, der ein Übergabegebet gesprochen hat. Siehst du nirgendwo in der Bibel. Du findest es nicht. Du findest es nicht in der ersten Gemeinde. Aber warum glauben alle, dass das das Evangelium ist, wie Leute gerettet werden? Das sind einfach Kapitel und Verse. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir so Traktate haben über das Evangelium, wo diese Verse drinstehen, und dann glauben wir, das ist die Wahrheit. Aber das sagt es nicht. Römer 10, 9 heißt nicht, dass es an einen Ungläubigen geschrieben ist, der gerettet werden muss, sondern der Römerbrief ist an Christen geschrieben, die schon geglaubt haben, die schon glauben und schon den Heiligen Geist haben und getauft sind. Das können wir nämlich vorher lesen im Römerbrief. Römer 10, Vers 9, da geht es um gläubige Menschen. Also das, vorher zitieren sie Mose. Denn Mose sprach über die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kam und so weiter und so fort. Er spricht also über den neuen Bund und das Gesetz, diese Beziehung. Und jetzt glauben sie an Jesus, so wie sie an Mose geglaubt haben. Und jetzt geht es darum, weiterhin zu glauben und festzuhalten am Glauben und Jesus zu bekennen, damit man eines Tages gerettet wird. Und das ist gesprochen zu denen, die heute glauben und nicht zu Ungläubigen. Denn die Ungläubigen, die müssen Buße tun. Es reicht nicht, im Übergabegebet zu sprechen, sondern man muss getauft werden und man muss den Heiligen Geist empfangen. Also es reicht nicht, einfach nur Übergabegebet zu sprechen. Und das ist das Problem heute, dass wir die Bibel trennen in verschiedene Teile durch Kapitel und Verse. Und wir denken, also diese Stelle ist für Ungläubige, aber sie ist eigentlich für Gläubige geschrieben. Also ich habe jetzt noch ein gutes Beispiel. Versuch dir vorzustellen, ich bin ein Eheberater, Eheseelsorger, und ich bin wirklich gut darin, Leute zu beraten, die Eheprobleme haben. Manchmal schreibe ich an einen jungen, unverheirateten Mann, der eine Frau finden will. Manchmal schreibe ich an ein Pärchen, die heiraten wollen. Oder ich schreibe an ein Paar, die verheiratet worden sind, aber ganz neu, frisch verheiratet sind. Und manchmal schreibe ich an jemanden, der in einer Krise ist. Oder ich schreibe an jemanden, der gerade der Partner gestorben ist. Also ich schreibe an sie, weil sie mir zuerst geschrieben haben. Und dann schreiben wir uns hin und her, hin und zurück. Und ich schreibe verschiedene Dinge an diese verschiedenen Leute. Und ich habe schon viele Briefe geschrieben und dann sterbe ich. 20 Jahre später finden ein paar Leute ein paar von meinen Briefen. Und dann denken sie, meine Briefe sind gut. Was sie jetzt also machen, sie sammeln meine Briefe zusammen und tun sie in ein Buch. Aber nicht alle Briefe, sondern nur ein paar davon. Also sie haben wie nur die Hälfte, weil das, was die Leute mir geschrieben haben, haben die Leute nicht, die das in das Buch tun, sondern nur das, was ich geantwortet habe. Aber ein paar Jahre später kriegt jemand die Idee, meine Briefe in Kapitel und Verse zu unterteilen. Und plötzlich haben wir lauter Eheberater, die alle zurückgreifen auf mein Buch. Aber oft haben sie dann keine Einheit und jeder lehrt andere Dinge, obwohl sie sich alle auf mich beziehen. Warum? Weil es eine Copy-Paste-Geschichte ist. Sie nehmen das, was ihnen gefällt und was Sie nicht gern haben, nehmen Sie weg. So nehmen Sie die Dinge aus dem Zusammenhang und so kann ich nachher dastehen als einer, das hat der Torben gesagt. Also was sage ich zum Beispiel einem, der gerade heiraten will, als einem, wird was anderes sein als jemand anders, die schon seit 10 Jahren verheiratet sind. Und was ich einer Witwe sage, deren Mann gestorben ist, wird wieder anders sein. Also was ich verschiedenen Leuten sage, ist unterschiedlich. Aber wenn die Leute etwas nehmen, was ich zu dieser Zeit, zu der Person, in dieser Situation gesagt habe, und das zusammentun mit jemand anders, wo ich in einer anderen Situation gesagt habe, und dann machen sie eine Lehre daraus, dann ist das natürlich falsch. Und das ist das Problem, was mit der Bibel gemacht wird. Das haben wir getan. Wir haben die Bücher zusammengelegt, das ist okay, die verschiedenen Briefe. Aber dann haben wir es noch unterteilt in Kapitel und Verse. Und dadurch haben wir das große Bild aus den Augen verloren. Und wir brauchen eine Reformation, wenn wir das Ganze wirklich richtig angehen wollen, um das ganze Bild zu sehen. Und das habe ich versucht mit der Pionierschule, wo ich das ganze Bild zu zeigen. Und die Absicht der Pionierschule ist, dass ihr lebendig werdet mit Gott und erkennt werdet, wie Gott wirklich ist. Und lasst den Heiligen Geist kommen und empfang dieses Leben von Gott und dann nimm die religiöse Brille ab und empfange das große Bild, was Gott hat, durch die ganze Bibel. Jeder, der Römer 10, Vers 9 als Grundlage für ein Übergabegebet nimmt, kennt die Bibel nicht. Du findest kein Beispiel in der frühen Kirche, wie sie das gemacht haben. Aber die Leute zitieren weiterhin Römer 10, Vers 9, weil sie nicht die Wahrheit sehen wollen. Sie wollen irgendwie blind sein. Ist okay, dass ich euch provoziere? Was sollten wir sagen? Wir sollten das sagen, was Petrus geantwortet hat, als die Leute an Pfingsten gefragt haben, was sollen wir tun? Und dann sollten wir nicht irgendwie, wenn wir diese Antwort von Petrus bekommen, irgendwie eine andere Stelle heraussuchen. Sondern Petrus sagte, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und das ist so klar. Aber dann, Torben, du sprichst so viel über die Taufe die ganze Zeit, als wenn das ein Teil der Erlösung ist und du kannst also nicht wie ein Jünger leben, ohne getauft zu werden. Ja, das mache ich. Warum? Weil die Bibel da so klar ist. Nein, Torben, das stimmt nicht, weil... Und jetzt kommt's. Diese Schriftstelle. Wenn du heute aufs Internet gehst und schreibst, ist die Taufe wichtig, dass man gerettet wird. Sie werden die Hälfte von diesem Vers nehmen, die Hälfte von diesem Vers nehmen und dann zitieren sie, was ich in meiner Hand habe. Also, versuch das doch mal. Geh mal aufs Internet, schreib, was muss ich tun, damit ich gerettet werde oder ist die Taufe notwendig für die Errettung und finde ein paar von den Artikeln, wo es heißt, nein, ist es nicht und du wirst gesehen, diesen Vers hier aus dem Zusammenhang, denn es geht um Taufe, diesen Vers hier aus dem Zusammenhang, denn der spricht eigentlich auch über die Taufe. Und dann wird Ihnen das hier präsentiert. 1. Korinther 1,17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Schau hier, Torben. Hier, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sagt Paulus. Aber zu predigen. Christus zu predigen. Aber das ist nicht, was er hier sagt. Er hat nicht gesagt, dass er nicht getauft hat. Du musst den Vers im Zusammenhang lesen. Und darum denken die Leute, sie sind so stark, so schlau. Wir haben die richtige Lehre. Versuch mal, dieses Ganze hier zu lesen, als ein Teil einer Konversation zwischen Paulus und anderen. Also Paulus sagt zum Beispiel, ich glaube an Paulus, ich glaube an Kaiphas, ich glaube an Christus. Ist denn Christus zerteilt? War es ich, der euch getauft habe? Nein, ihr seid auf den Namen Christi getauft. Es kommt nicht darauf an, wer getauft hat, sondern auf wen ihr getauft seid. Und Paulus, das war also vorher, und Paulus antwortet dann, dass er nicht von Christus gesandt wurde, zu taufen, sondern zu predigen, was aber nicht heißt, dass er nicht auch getauft hat. Er hat auch getauft. Also er hat ja diese Leute, die ihr vorher da aufzählt, in diesem Zusammenhang getauft. Also ich war ein paar Wochen vorher in Kanada und ich habe dann diese Bibelstelle hier in Kanada zitiert, weil jemand zu mir kam, der gesagt hat, Torben, du musst mich taufen. Ich will, dass du mich taufst. Denn ich hatte gerade das Evangelium gepredigt, 130 Leute wollten sich taufen lassen und einer kam zu mir, Torben, ich muss, dass du mich taufst. Und ich, weißt du, was ich ihm gesagt habe? Ich habe ihm gesagt, nein, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Heißt das, dass der Typ nicht getauft wurde? Nein, er wurde getauft. Denn Taufe ist ein Teil der Errettung, aber nicht von mir. Denn immer wenn Leute zu mir kommen und sagen, du musst mich taufen, dann zitiere ich immer diese Bibelstelle und sage, nein, der Fokus darf nicht auf dem liegen, der tauft, sondern der Fokus muss auf dem liegen, auf den man getauft wird, und das ist Christus. Und Jesus hat gar keinen getauft. Lesen wir, dass es seine Jünger getan haben. Jesus selber hat nicht getauft. Und ich verstehe jetzt langsam, warum. Weil die Leute dann sagen, ja, von wem bist du getauft? Ja, ich bin von Jesus getauft. Und dasselbe war so bei Paulus. Ah, du bist von Kaiphas getauft, ah, ich bin von Paulus getauft. Das ist eben völlig falsch. Und je mehr die Leute mich anschauen, desto weniger taufe ich. Vor einigen Jahren habe ich noch viel mehr Taufen gemacht. Hier im Jesus-Hotel waren neulich Leute, die getauft wurden. Ich habe keinen einzigen davon getauft. Warum? Denn ich brauche nicht zu taufen. Wichtig ist, dass sie getauft werden. Aber was machen die Leute? Sie nehmen das klare Bild des Wortes Gottes, was so klar ist, wenn man nur diese religiöse Brille abnimmt und die ganze Bibel im Zusammenhang liest. Und dann teilt das Buch auf eine richtige Art und Weise. Keiner wurde auf den Namen Jesu getauft in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Warum? Weil wir die Bibel richtig einteilen müssen, auf die richtige Art und Weise. Und das war vor dem Kreuz. Also wurde vor der Kreuzigung keiner auf den Namen Jesu getauft. Denn gab diese Art Taufe noch nicht. Es war noch der alte Bund. Aber nach dem Kreuz, in der Apostelgeschichte, wurden sie alle auf Jesus getauft. Jetzt müssen wir anschauen, was ist die Absicht der Taufe im Wasser. Ich habe hier ein paar Bibelstellen. Apostelgeschichte 2, zur Vergebung eurer Sünden. Apostelgeschichte 22, das Wegwaschen der Sünde. Römer 6, dass du stirbst und mit Christus lebst und in der Taufe der Sünde abstirbst. Titus 3, Vers 5, das Abwaschen des alten Menschen und die neue Geburt. Kolosser ist dieses Begräbnis, Galater ist gekreuzigt mit Christus und im Petrus die Taufe, die auch jetzt euch rettet. Also wir haben hier viele klare Bibelstellen, die sagen, dass die Taufe wirklich wichtig ist. Also schaut euch das in der Pioneer-Schule an, in den ersten 20 Lektionen. Also was Leute heute machen, sie nehmen das klare Bild weg und sie nehmen diese Bibelstelle. Denn Paulus hat gesagt, ich bin nicht gesandt zu taufen. Und das dürfen wir nicht machen. Jetzt tue ich das hier oben drüber, um diese andere Stelle zu verdecken. Ich mache jetzt weiter und habe noch zwei Beispiele, zum Beispiel die Zungenrede. Also, wieder, es gibt Leute, die sehen nicht das ganze Bild und sie fokussieren sich auf Details. Also da gibt es einen Fokus auf Apostelgeschichte 2, dass die Menge dort erstaunt war, denn sie hörten sie predigen. Sie hörten sie in neuen Zungen reden. Was ist dort passiert? Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist wurde ausgegossen und da waren Leute aus verschiedenen Ländern, die alle verstanden, was sie dort sagten, denn sie hörten sie in ihren Sprachen reden. Und dann sind da Leute, die so in Zungen reden und dann so wie ich es mache, wie andere auch, dann sagen sie, das ist nicht Zungenrede, das ist falsch. Denn Zungen sollten etwas sein, was man verstehen kann, sagen sie dann. Denn sie haben es ja verstanden. Aha. Aber wenn Zungen etwas sind, was man versteht, warum steht dann an einer anderen Stelle in der Bibel, dass man es nur dann in Zungen reden soll, wenn jemand zum Auslegen da ist? Denn das ist der nächste Ort in der Bibel, wo es um Zungenrede geht, im Korintherbrief. Also wenn jemand in Zungen redet, dann zwei oder drei und dann soll es ausgelegt werden. Und wenn kein Ausleger da ist, dann sollen sie am besten gar nicht in Zungen reden. Also hier an einer anderen Stelle sagen sie, nein, spricht nicht in Zungen, nur wenn ein Ausleger da ist, der das Ganze dann auch auslegt. Und dann fokussieren sich die Leute auf diese eine Bibelstelle und sagen, nein, 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 es müssen also Sprachen sein, die man versteht. Und was du machst, dieses Shadabadada, das ist keine richtige Sprache. Also ist es nicht von Gott, weil sie nur diese Stelle angucken. Wer diese Stelle hier anschaut, der sagt, nein, was du machst, ist auch nicht richtig, weil jemand sollte es ja auslegen. Und sonst soll man lieber schweigen. Und dann zitieren die Leute diesen Vers. Und dann gibt es wieder diese andere Bibelstelle, wo Paulus sagt, der, der in Zungen spricht, der spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn und er spricht Geheimnisse zu Gott und die Zungen bauen ihn selber auf. Also hier sprechen wir über die Zungen, die die Kirche auferbauen, ermutigen und müssen ausgelegt werden. Hier sprechen wir über die andere Sprache und hier sprechen wir über eine persönliche Zungenrede. Und so sind die Leute verwirrt. Warum sind die Leute verwirrt? Weil die Bibel, also zum Beispiel der Korintherbrief, wie ich letztes Mal sagte, ist nicht geschrieben an eine Baptistengemeinde heute oder eine evangelische Kirche heute. Dieses Buch, dieser Brief, dieser Korintherbrief ist an diese Gemeinde in Korinth geschrieben zu der Zeit. Und das hat, die hatten einiges, was wir heute vielmals nicht haben. Sie haben nicht den, wir haben nicht den gleichen Ausgangspunkt wie die Leute damals. Und sie wussten, die Korinther wussten, um was es ging. Sie hatten schon verstanden, dass es verschiedene Arten von Zungen gibt. Denn darum geht es hier. Korinther 12, 1. Korinther 12 steht das. Wir sehen also, es gibt unterschiedliche Arten von Zungenrede. Hier haben wir drei verschiedene. Und es gibt tatsächlich sogar vier verschiedene Zungen. Ich spreche jetzt eine Sprache. Aber hier sprachen sie eine Sprache, die andere Menschen verstehen konnten. Eine Sprache, die man nicht selbst gelernt hatte. Hier sprechen sie die andere Art von Zungenrede, wo es sehr laut ist, wo du in ein Treffen gehst und plötzlich kommt eine laute Zungenrede und da kommt jemand anders, der sie auslegt. Und hier geht es um die persönliche Zungenrede, die jeder haben kann, wo wir uns selbst auferbauen. Ich glaube, an Pfingsten sprachen sie auch die persönliche Zungenrede, aber auch die fremde Sprache, die andere verstehen können. Lass mich das erklären. Wenn du diese verschiedenen Sprachen, unterschiedlichen Zungenreden nicht kennst, dann bist du verwirrt. Wenn Leute mit dem Heiligen Geist getauft sind und anfangen, in Zungen zu reden, das ist für jeden. Dann sollte es aber auch so sein, wenn wir uns treffen, in gemeindlichen Treffen, wo jemand laut spricht, in einer anderen Art von Zunge, dann braucht es jemand, der das auslegt. Und ich habe das schon erlebt, wo jemand neben mir so laut sprach in Zungen und plötzlich hatte ich die Auslegung und konnte es sagen, sodass es jeder verstehen konnte. Und dann gibt es noch diese andere Zungenrede, wo Leute in anderen Sprachen reden. Also ich habe da ein Zeugnis, ich bin vor einiger Zeit einkaufen gegangen, kam aus dem Laden raus und da kam so ein Typ auf mich zu und ich sah, dass er ein Satanist war. Der hatte so Kontaktlinsen mit so Katzenaugen, Pupillen und er war total schwarz gekleidet, Haare und alles war schwarz und hatte so 666 auf seinen Fingern tätowiert. Und er hatte verschiedene satanische Symbole auf seiner Kleidung und auf seinem Körper. Und er kam zu mir und sprach zu mir, und es war ein bisschen krass, was er so erzählt hat, und ich fragte, was willst du? Ich glaube, er wollte Geld. Und ich sagte, ich bin ein Christ, was willst du? Und ich legte ihm einfach meine Hände auf und betete und befahl den Dämonen rauszukommen, und irgendetwas hat ihn dann verlassen. Und dann fing er an zu husten und etwas ging weg von ihm, und es war sehr stark. Aber dann ist noch etwas passiert. Das habe ich noch nie vorher erlebt. Plötzlich spürte ich ein starkes Gefühl, jetzt ich soll für ihn beten und die Hände auflegen und in Zungen beten. Und so legte ich meine Hände auf ihn und betete in Zungen. Und dann betete ich so meine normale Zungenrede, aber ich merkte plötzlich, veränderte sich die Sprache. Und ich wusste nicht, was ich da genau machte. Ich betete einfach im Namen von Jesu in der Zungenrede. Und als ich dann zu ihm sprach, guckte er mich plötzlich an, als wenn er Gott gesehen hätte. Und dann sagte er, woher weißt du das? Und ich sagte, was? Und er sagte, woher kennst du unsere Sprache? Wo hast du sie gelernt? Und ich so, was? Und ich wusste nicht, worüber er spricht. Und dann hat er erzählt, mein Bruder und ich, als wir Kinder waren, haben wir eine Sprache, eine Codesprache entwickelt, die nur er und ich kannten. Wir waren die einzigen zwei Leute, die diese Sprache sprachen. Aber du hast mir jetzt in dieser Sprache von Gott erzählt. Woher kennst du diese Sprache? Und als ich diesen Ort verließ, stand er dort, hob seine Arme und hat Gott angebetet. I love it. Ich liebe es. Also, was ich da erlebt habe, glaube ich, das war das, was die erste Gemeinde erlebt hat. Sie haben verschiedene Arten von Zungenreden erlebt, die ausgelegt werden müssen, die persönliche Zungenrede, die mit anderer Sprache ist. Und weil die Leute damals wussten, es gibt diese verschiedenen Arten von Zungenrede, macht die Bibel auch Sinn. Und wenn Paulus sagt, dass nicht alle in Zungen reden, dann meint er nicht das persönliche Zungenreden, sondern er meint diese ersten zwei hier, wo man eine andere Sprache redet oder wo man eine Auslegung bekommt. Also, wir müssen sehen, das Problem ist, die Bibel ist geschrieben an Gläubige, die Buße getan haben, die den Heiligen Geist empfangen haben, die getauft sind und die wissen über diese Gaben, die darüber Bescheid wissen. Denn weil sie dieses Verständnis schon haben und es ja auch erfahren, macht die Bibel Sinn. Aber jetzt haben wir Leute, die nicht Buße getan haben, nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind und trotzdem die Bibel studieren, dann verstehen sie denselben Text nicht, weil sie wie blind sind. Und ich kann jetzt hier mit einem Beispiel kommen, das wirklich gut ist. Wenn du das gesehen hast, diesen Film gesehen hast, hier habe ich einen Text, der von einem Film handelt. Und ich möchte, dass ihr ratet, was für ein Film das ist. Ich bin nicht ganz sicher, aber ziemlich sicher, dass die meisten von euch das gesehen haben. Und ihr sollt raten, was ist das für ein Film? Also das ist der Film, der geht über die Frau eines Mannes, die brutal von einem Serienkiller ermordet wird und deren Sohn behindert zurückgelassen wird. Und dann in einer verzwickten Abfolge von Ereignissen wird ihr Sohn entführt und er muss die Entführer über tausende von Meilen verfolgen mit Hilfe von einer geistig behinderten Frau. Wisst ihr, wer das ist? Welcher Film? Also ich versuche es nochmal zu erklären. Es geht um die Frau eines Mannes, die brutal von einem Serienkiller ermordet wird. Versucht euch das vorzustellen. Und dann wird sein Sohn körperlich behindert zurückgelassen und dann wird in einer verzwickten Abfolge von Ereignissen ihr Sohn entführt. Und der Vater muss die Entführer tausende von Meilen verfolgen mit der Hilfe einer psychisch behinderten Frau. Also wisst ihr, welcher Film das ist? Der Film ist Findet Nemo. Jetzt lesen wir denselben Text nochmal. Es geht um die Frau eines Mannes, die brutal von einem Serienkiller ermordet wird. Es ist seine Frau, die von einem anderen Fisch ermordet wird. Und sein Sohn wird behindert zurückgelassen. Also Nemo hat Probleme mit dem Schwimmen, er ist da mit der Flosse verletzt. Und der Kidnapper, der Vater muss den Kidnapper denn tausende von Meilen verfolgen mit Doreen, der geistig behinderten Frau. Also wenn ihr diesen Text gelesen habt, dann baut ihr andere Bilder in den Text ein. Das erste Mal habt ihr das gelesen, dann habt ihr euch vielleicht vorgestellt in eurem Kopf so Mord, wie jemand, der erstochen wird oder ins Auto reingeschmissen wird und weggefahren wird oder behindert, da denkt ihr vielleicht an jemand, der im Rollstuhl sitzt. Also ihr habt den Text gelesen, aber ihr hattet nicht die Voraussetzungen, die es braucht, um den Text zu verstehen. Aber wenn du jetzt dieses Bild gesehen hast und das verstehst und den Film gesehen hast und dann den Text liest, dann hast du den Hintergrund, um den Text zu verstehen. Und du kannst ihn ganz anders verstehen, als wenn du den Hintergrund nicht kennen würdest. Das ist dasselbe bei der Bibel. Du musst von Neuem geboren sein, du musst den Heiligen Geist haben, du musst hinausgehen und es ausleben. Du musst Menschen zu Jesus führen. Und wenn du das dann tust und das lebst, was Jesus sagt, geführt vom Heiligen Geist, dann macht die Bibel auch für dich Sinn. Und dann wirst du sie verstehen, indem du es auslebst. Und das versuche ich in der Pionierschule ja zu machen. Also, okay. Jetzt möchte ich noch ein paar Minuten, vielleicht 10 Minuten, über das Zehntengeben reden. Der Grund, warum ich darüber rede, ist, dass so viele Leute mich gefragt haben, Torben, bitte sprich über das Zehntengeben. Und ich möchte einfach da wirklich jetzt noch einen Punkt machen. Also vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle. Die ist so viel mal zitiert worden, besonders in der Gemeinde, wo ich früher war. Ihr seid verflucht mit einem Fluch, denn ihr habt mich beraubt. Sogar diese ganze Nation. Bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, dass da Essen in meinem Haus sei. Malachi. Als ich früher in einer Gemeinde war, wurde dieser Vers immer und immer wieder erwähnt. Nicht jeden Sonntag, aber an vielen Sonntagen. Und in vielen Gemeinden lest ihr diesen Vers auf der Webseite von der Gemeinde. Und hier geht es darum, 10% deines Einkommens der Gemeinde zu geben. Also bringt euren Zehnten in das Vorratshaus, welches die Gemeinde ist. Und dies ist ein Vers, der sehr heilig ist für viele Menschen, aber so wie viele andere, zu sagen, dass das wirklich um 10% davon von deinem Einkommen in die Gemeinde gehen sollen, ist die Bibel zu verdrehen und die Verse aus dem Zusammenhang zu reißen. Denn hier geht es nicht um 10% an eine lokale Gemeinde zu geben, sondern Zehnten geben ist nicht nur 10%, und das werden wir später anschauen. Also zuerst sagen Leute, Torben, das ist nicht die einzige Stelle, wo es um den Zehnten geht. Jesus sprach davon, dass wir den Zehnten geben und wir sollten ja auch auf Jesus hören. Und dann zitieren die Leute Lukas, wo Jesus zu den Pharisäern spricht und er sagt, es ist schlecht für euch, ihr stolzen religiösen Gesetzeshalter, ihr gebt ein Zehntel von euren Gewürzen. Aber ihr denkt nicht darüber nach, über das Recht und über die Liebe Gottes. Also Jesus weist jetzt die Pharisäer da zurecht, aber sie fokussieren sich nicht auf die Liebe Gottes und was richtig ist. Und Jesus sagt, ihr solltet beides tun. Aus diesen beiden Bibelstellen Kann es so aussehen, okay, Zehnten geben ist eine Sache des Neuen Testaments, kann man so sagen, wenn man das so liest. Aber zuerst, was Jesus hier gesagt hat, dann hat er das nicht dir gesagt, nicht mir gesagt, er sagte es zu diesen Pharisäern, diesen Juden. Sie sollten Zehnten geben von ihren Gewürzen. Und er sagte auch, dass sie das weitermachen sollen. Warum? Denn das Zehnten geben war nie 10% deines Geldes, deines Einkommens, an eine lokale Kirche. Das ist nicht einfach nur 10%. Das ist ein ganzes System von Steuern. Denn es spricht über Steuern eigentlich. Du sollst Steuern zahlen. Wenn du nicht deine Steuern in das Vorratshaus gibst, dann beraubst du Gott. Und Jesus sagte, ihr sollt Steuern zahlen. So wie ich in Dänemark jetzt auch Steuern zahle und du hoffentlich in dem Land, wo du bist. Und wenn wir keine Steuern zahlen in Dänemark, ist es wie Gott zu berauben. Denn dieses System, was wir haben, ist von Gott und deswegen muss ich auch Steuern zahlen. Ich kann es also noch klarer machen. Es ist nicht nur 10% geben, sondern es ist ein ganzes System, das Zehnten geben. Mit verschiedenen Regeln, wo du dieses und jenes tun kannst und sollst. Denn an anderen Stellen lesen wir zum Beispiel einige dieser Verse. In einem Ort lesen wir, will aber jemand seinen Zehnten ablösen, der soll den fünften Teil darüber hinausgeben. Und ich bin sicher, dass dieser Vers vielmals gelesen wurde in den Gemeinden und viele Leute kennen diesen Vers, aber diesen Vers, der wurde nicht viel gelesen. Will aber jemand seinen Zehnten ablösen, der soll den fünften Teil darüber hinausgeben. Ein anderer Vers, den hat wahrscheinlich auch fast keiner in der Gemeinde gehört, ist hier aus dem 5. Mose. Du sollst alle Jahre den Zehnten absondern von allem Ertrag deiner Saat, der aus deinem Acker kommt. Du sollst davon essen vor dem Herrn, deinem Gott. Also an einer Stelle heißt es, man soll den Zehnten essen. Und ein drittes Mal lesen wir auch im 5. Mose, alle 3 Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt und dann in deiner eigenen Stadt hinterlegen und dann damit Waisen und Witwen füttern. Also, wenn wir jetzt das ganze Zehntensystem anschauen, dann sehen wir, dass es ein System ist, was die Israeliten gebraucht haben, damit das Land funktioniert. Und es war nicht einfach Geld, sondern es war das, was die Erde produziert hat. Und darum geht es auch um Gewürze, um Tiere, um Dinge, die von der Erde kamen. Und da gab es viele Regeln. Da war eine Regel, wenn du weit weg wohnst vom Vorratshaus, sollst du deine Produkte verkaufen, damit dem Geld nach Jerusalem gehen und die Dinge kaufen, die du da dann im Tempel als Zehnten geben kannst. Und diese Leute sollten Steuern bzw. Zehnten geben und es waren nur die, die damals in Israel von der Erde Frucht bekommen haben. Es waren nicht die Fremden, es waren nicht die Leute aus anderen Ländern. Die Leviten, die arbeiteten im Tempel, die mussten auch keinen Zehnten geben, aber sie bekamen selber vom Zehnten. Und von dem Zehnten sollten sie wiederum den Zehnten geben. Also da war ein recht kompliziertes System mit verschiedenen Stufen. Und das verstehen die Leute nicht, weil sie nicht die Bibel lesen. Im Zusammenhang. Sie lesen nicht das Alte Testament. Also sie lesen nicht diese ganzen Verse, die ich hier jetzt gesagt habe und über das ganze System. Und dann nehmen wir einfach heute diesen Vers, der uns passt, denn wir wollen 10% für unsere Gemeinden und wir gebrauchen diesen Vers oder missbrauchen ihn praktisch. Es gibt sogar Leute, die gehen so weit, dass sie behaupten, wenn du nicht den Zehnten gibst, dann beraubst du Gott und kein Räuber wird in das Himmelreich kommen. Das ist wirklich die Bibel auf eine schlechte Art und Weise zu gebrauchen. Und das Traurige ist, dass, also ich glaube wirklich, dass viele Pastoren, die das so bringen mit diesem Vers, wissen, dass sie falsch sind, aber sie brauchen das Geld. Also wieder, Zehnten geben sind nicht einfach nur 10%, die in dieses Vorratshaus gebracht wird, sondern es wurde an die Juden geschrieben und auch an die, die in Israel lebten. Deswegen sagt Jesus den Juden dort, dass sie auch den Zehnten geben sollen. Und Zehnten geben sollte dieses, dieses und dieses sein. Das ist für die, das ist gut, aber es ist nicht für dich und mich heute. Außer du bist ein Jude und lebst in Israel und hast dieses System. Voilà, so war es. Natürlich gibt es andere Beispiele von Zehnten geben, zum Beispiel im Hebräerbrief, wo es um Melchisedek geht, den Hohepriester, wo Abraham auch einen Zehnten gegeben hat. Aber das ist nicht eine Lehre über das Zehnten geben, sondern dass er ein König war und dieser König eine Steuer, einen Zehnten bekommen sollte. So sehen wir, manchmal war Zehnten geben 23%, manchmal 33%, ob sie einen König hatten oder nicht. Also es war dieses ganze komplizierte System. Jetzt haben wir auch einen König und das ist Jesus. Was sagt Jesus, was wir ihm geben sollen? Unser Leben, alles. Da war dieser reiche Jüngling in der Apostelgeschichte, der sagte, was soll ich tun? Und Jesus sprach über das Gesetz, also es war nicht Apostel, es war Evangelium. Und Jesus sagt zu ihm, verkauf alles und komm und folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das hat Jesus zu diesem Mensch gesagt. Warum? Weil er Geld geliebt hat. Ich glaube, heute in der Gemeinde sind auch viele Leute, die Geld lieben und nur 10% geben. Und die 90% behalten sie für sich selbst und die denken, alles ist okay. Wie viel sollen wir geben? Ich glaube, wir sollen alles geben. Ich sage das nicht jedem, dass sie alles verkaufen sollen und weggeben sollen, aber alles gehört Gott. Wenn wir auf seinen Namen getauft sind, unser Leben gehört ihm. Alles gehört ihm. Und diese Haltung sollten wir haben. Wir sollten sagen, Gott, was willst du, dass wir tun? Dann sagt Jesus manchmal zu manchen Leuten, verkauf alles, gib es weg, komm und folge mir. Manchmal hat er es nicht so gesagt. Manchmal geben die Leute einfach und Gott liebt Leute, die einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und es ist gut zu geben und ich bin nicht gegen Leute, die Zehnten geben. Es ist keine Sünde. Aber es ist ein Problem, wenn wir ein Gesetz daraus machen. Du musst es so machen, du musst es so machen. Gib, was Gott dir sagt, was du geben sollst. Behalt, was er sagt, was du behalten sollst. Gehorche Gott, alles gehört ihm. Also das war jetzt ein bisschen was über das Zehnten geben. Ansonsten habe ich ein Kapitel in meinem Buch, Die letzte Reformation, wo ein Kapitel ist, wo es um Zehnten geben geht. Also ich werde jetzt Schluss machen. Das waren jetzt hier ein paar Beispiele, wie Bibelstellen missbraucht werden können, um Leute auszuquetschen oder um in den Leuten etwas zu produzieren, was nicht biblisch ist. Also was sollten wir damit machen? Wir sollten uns einfach bewusst sein, dass wenn wir Dinge lesen in der Bibel oder im Internet und Artikel lesen, ja, versuch das doch mal. Geh mal aufs Internet, schreib, ist die Taufe für die Erlösung unabdinglich? Und dann schau dir diese einzelnen Bibelstellen an. Und du wirst es dort entdecken, was ich hier gesagt habe. Versuch das mal wirklich, wenn du Predigten hörst, zuzuhören und diese Bibelstellen im Zusammenhang zu sehen. Und dann finde heraus, ist das wirklich das, was die Gemeinde, was die Bibel sagt? Also, schau, es gibt Bibeln, die am Anfang, bevor das Kapitel oder der Brief oder das Buch anfängt, eine Beschreibung. Und das ist gut. Lies diese Einleitung, worum es in diesem Buch geht oder diesem Brief. Und dann lies das Buch. Vom Anfang bis zum Ende. Und dann überleg dir, okay, wer sagt hier was zu wem? Und er sagt es zu der Gemeinde dort. Was ist für die und was ist für uns heute? Und dann frag den Heiligen Geist, dich zu lehren und dir die Wahrheit zu zeigen. Wenn wir anfangen, das zu tun und die religiöse Brille abnehmen und das große Bild sehen, nicht nur Kapitel und Verse, sondern das große Bild, das ganze Bild und das Leben zu erfahren, dann wird alles sich verändern. Und das versuche ich mit der Pionierschule zu erreichen. Ich versuche, das große Bild zu malen. Ich versuche, euch zu vermitteln, euch zu ermutigen, alles zu erfahren, was in der Bibel steht. Lasst euch taufen mit dem Heiligen Geist, taufen, erfüllen. Geh raus, predige das Evangelium, schmeiß die Dämonen von den Leuten raus, heil die Leute. Fang an, alles das zu erleben. Bete, faste, such Gott und versuch die verschiedenen Dinge zu erleben, die von der in der Bibel die Rede ist. Zungenrede, Träume. Und dann nimm die Bibel und lies sie. Brief für Brief, Buch für Buch. Und jetzt liest du über etwas, der dasselbe lebt wie du, der denselben Heiligen Geist hat, der die gleichen Themen hat, das gleiche Leben, die gleiche Liebe. Aber du wirst auch sehen, damals, es war eine andere Art von Leben als heute. Und trotzdem sind die gleichen Dinge, die damals passiert sind, heute dieselben, weil der Heilige Geist ist derselbe damals wie heute. Und Jesus ist derselbe damals wie heute. Und plötzlich wird die Bibel zu einem lebendigen Buch. Und es ist nicht nur ein Leben, wo du nur drüber liest, sondern was du lebst. Der Geist und das Wort. Lebt dieses Leben. Also, schaut euch das immer wieder an. Wenn ihr Lektion 23 noch nicht gesehen habt, schaut die zuerst noch. Wenn ihr die anderen 20 noch nicht gesehen habt, schaut die auch noch. Ich werde vielleicht in einem Monat oder zwei irgendwann wiederkommen. Genau jetzt suche ich einfach Gott. Ich habe in meinem Herzen, ich möchte etwas nur über Jesus mal noch bringen und anschauen, was er gesagt hat, was es einen kostet, ihm zu folgen. Und das ist ein Leben in Verfolgung. Es geht hier nicht um Wohlstand und ein Leben, wo es nur um dich geht, sondern um ein Leben, wo du dich selber verleugnest und ihm wirklich folgst. Und ich möchte das anschauen und dann noch eine extra Lektion über Verfolgung, wenn Dinge nicht laufen, wie wir es wollen, über das Leben, was hart sein kann. Ich bin glücklich, aber das Leben ist hart. Warum? Weil ich Jesus nachfolge und jeder, der Jesus nachfolgt, wird Verfolgung erleben. Also das sind zwei der nächsten Lektionen, die ich, wo ich darauf fokussieren möchte. Und danach möchte ich mehr darauf aufbauen, wie gehen wir mit neuen Bekehrten um, mit Gemeinde und diese Dinge. Das habe ich auf meinem Herzen. Und jetzt mache ich erstmal Schluss, wenn ich fertig bin mit diesen anderen Themen. Bis dahin. Also, macht Jünger, lebt mit Gott, lasst euch durch den Geist leiten. Ciao.